Podcast eines Fotoproduzenten.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal bei mir zu Gast der Berufsverband Freelance. Persönlich anwesend sind die Heike Olletz, der Marco Urban und die Julia Larch. Herzlich willkommen. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was eure Aufgaben bei Freelance sind. Fangen wir mit dir, Heike, an.
Ja, Heike Olletz. Ich bin seit 7 Monaten die Geschäftsführerin des Berufsverbandes und meine Aufgaben liegen darin, die Geschäftsstelle zu leiten und gemeinsam mit dem Vorstand die Ziele des Verbandes umzusetzen.
Mhm. Julia?
Ja, ich bin Julia Latsch. Vielen Dank, dass ich vielen Dank für die Einladung. Wollen wir nochmal anfangen?
Entschuldigung. Nein, alles gut.
Also ich bin Julia Latsch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei Freelance Beirätin und für Freelance außerdem Sprecherin im Deutschen Fotorat.
Mhm. Ja, ich bin Marco Urban. Ich bin der Vorstandsvorsitzende von Freelance. Im wirklichen Leben fotografiere ich in Berlin Mitte alles, was da so passiert an Politik und Lobby.
Und wer von euch möchte denn mal ganz grob die Ziele, die Freelance e.V. hat? Also ihr seid ja ein eingetragener Verein, ne? Was ist die Zielsetzung des Vereins? Was macht ihr?
Es ist eigentlich ein klassischer Berufsverband. Das heißt, wir setzen uns für unsere Mitglieder ein. Wir setzen uns aber auch für Fotografie als Kulturform ein. Das ist ganz kurz zu sagen.
Und was sind eure konkreten Aufgaben als Verband oder Verein, also für eure Mitglieder?
Also wir stärken die ökonomischen Interessen unserer Mitglieder. Wir setzen uns ein für faire Honorare, verhandeln auch mit Verlagshäusern dazu. Wir stärken aber auch unsere Mitglieder darin, dass sie gut verhandeln, dass sie ihre Position gut vertreten können, dass sie sich immer auch weiterbilden. Wir geben ihnen Leitfäden an die Hand oder Wissenswertes, wie sie besser werden im Verhandeln. Wir bieten Workshops an für unsere Mitglieder. Wir stärken ihnen auch rechtlich den Rücken. Wir arbeiten mit einem Justiziar zusammen, der unsere Mitglieder juristisch berät und bieten da eben auch vor allen Dingen eine Plattform zum Austausch. Das ist ganz wichtig, die Schwarmintelligenz, die es unseren Mitgliedern eben ermöglicht, nicht nur im eigenen Saft zu braten oder zu schwimmen, sondern immer wieder auch sich mit anderen auszutauschen.
Wenn ich das richtig gelesen hatte, ist der Verband der größte Fotografieverband in Deutschland?
Der größte Verband für professionelle Fotografinnen und Fotografen.
Okay. Und könnt ihr da zur Geschichte was sagen? Also seit wann gibt es den Verband und wie und warum wurde er gegründet?
Gegründet wurde er Mitte der 90er Jahre von 128 Fotografinnen und Fotografen. Ich war leider selbst nicht dabei, aber ich glaube, der Grund war, dass die alle einen Verband brauchten, der sich wirklich um ihre Belange kümmert. Vorher werden die meisten wahrscheinlich bei Journalistenverbänden mit drin gewesen sein. Da sind die Interessen aber doch relativ häufig bei den Festangestellten. Und als Selbstständige hat man dann doch noch andere Bedürfnisse und braucht eine andere Vertretung.
Und wie, also wen würdet ihr als Mitglied aufnehmen und wie macht man das? Also was sind die Voraussetzungen?
Also Voraussetzung ist, dass du professionell als Fotografin oder Fotograf arbeitest und gewillt bist, in einem Berufsverband Mitglied zu werden. Und dann kannst du einen Antrag stellen bei uns in der Geschäftsstelle und den bearbeiten wir. Also vielleicht noch eine Ergänzung, wir geben auch den bundeseinheitlichen Presseausweis raus. Also unsere Mitglieder und auch Externe können bei uns einen Presseausweis beantragen. Auch das prüfen wir. Da muss eben auch gewährleistet sein, dass die Kollegen und Kolleginnen hauptberuflich journalistisch tätig sind.
Also ihr trennt dann nochmal zwischen journalistischer Fotografie und künstlerischer oder Auftragsfotografie?
Ja, was den Presseausweis angeht, ja. Was unsere Mitglieder angeht, nein. Also wir haben da absolute Genrefreiheit. Wir haben auch künstlerische arbeitende Fotografen und Fotografinnen im Verband, genauso wie Bildjournalistinnen und Bildjournalisten. Das ist auch wenn der Ursprung bei den BildjournalistInnen lag, ist das jetzt sehr viel weiter das Spektrum. Okay.
Und wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr aktuell?
2100. Ich glaube, ein paar mehr. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Etwas über 2100.
Und wie viel davon dann Journalisten und wie viel anders Fotografierende? So geschätzt?
Ich habe die Zahl jetzt auch nicht parat. Ich glaube, wir geben aus Presseausweise 700 oder 800 oder so in dem Dreh.
Ja.
Und das dürften dann auch die sein, die journalistisch arbeiten, weil wer journalistisch arbeitet, nimmt dann schon auch den Presseausweis.
Also so geschätzt 40, 60 oder?
Ja, oder 40, 60.
Aber wir haben da vor kurzem auch mal eine Erhebung dazu gemacht und mal eine Umfrage gemacht. Und da kam schon raus, dass der Anteil der Fotojournalistinnen tatsächlich immer geringer wird und der Anteil der Corporate-Fotografen tatsächlich immer mehr zunimmt. Weil das natürlich auch der Bereich ist, von dem die meisten besser ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Genau, das kommen wir sicher später nochmal hin zu diesem Wandel in der Berufslandschaft. Aber vorher nochmal, wie unterstützt der Verein oder ihr als Verein die Fotografie in Deutschland? Was habt ihr da für Zielsetzungen?
Also zum einen sind wir allen wichtigen Gremien und Institutionen vertreten, also wie zum Beispiel dem Deutschen Fotorat, den Freelance als Verband auch mitgegründet hat, im Schulterschluss mit dem BFF, der DGPH und der DFA im Sommer 21. Und wir sind aber auch in der VG Bildkunst vertreten. Wir sind in der Initiative Urheberrecht vertreten. Wir sind beim MFN vertreten. Also das ist ganz wichtig, dass wir da überall auch politische Entscheidungen mit gestalten können, also unseren Einfluss geltend machen können für unsere Mitglieder, für die Fotografie. Ja.
Du hast gerade den Deutschen Fotorat erwähnt, da gab es jetzt kürzlich eine Neuerung, oder?
Sehr gute Nachrichten und da übergebe ich direkt mal an Julia Latsch.
Genau, also die guten Nachrichten zuerst. Also es ist so, dass am Donnerstag, am 21. September 2023 in Berlin der Deutsche Kulturrat sich einstimmig dafür ausgesprochen hat, dass der Deutsche Fotorat als eigenständige Sektion für Fotografie in den Deutschen Kulturrat aufgenommen wurde.
Da musst du jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen für die Hörer. Was ist und macht der Deutsche Kulturrat?
Ja, also der Deutsche Kulturrat ist seit ungefähr 41 Jahren eine bestehende Institution, die natürlich den direkten Draht zur Politik hat. Und gerade auch, wenn wir das mal zu unserer Branche betrachten, ist es ja so, dass die Verbandslandschaft wahnsinnig vielfältig ist, was auch toll ist, weil da einfach für jeden auch der passende Verband dabei ist. Aber was den Fotografinnen und Fotografen in Deutschland sehr lange gefehlt hat, ist eine gemeinsame Stimme für die Fotografie. Und diese Lücke schließt eben der Deutsche Fotorat, um da die Interessen der Fotografinnen, aber auch die Wertschätzung der Fotografie als Kulturgut und das visuelle Kulturerbe zu fördern, aber auch um öffentliche Diskussionen anzustoßen und Stellung zu beziehen. Und natürlich auch, wir haben gemerkt, dass Freelance ist zwar der größte Berufsverband, aber wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann geht es auch darum, im Zusammenschluss mit anderen Verbänden und dann wiederum im Kulturrat, nicht nur im Zusammenschluss mit Verbänden aus der eigenen Branche, sondern auch mit allen anderen kulturellen Sparten wie Theater, Musik, Tanz, Literatur, gemeinsam für die Schnittmengen, die wir ja auch haben, zum Beispiel Themen wie KI oder auch der gesamte soziale Bereich, dass wir da die Themen gemeinsam voranbringen.
Und der Deutsche Kulturrat ist dann quasi so ein beratendes Gremium für den Bundestag, Bundesrat oder?
Unter anderem, genau. Das geht in ganz viele Bereiche.
Also quasi Mitglieder oder Fotografen können Mitglied in Berufsverbänden oder Vereinen sein, wie zum Beispiel Freelance. Diese verschiedenen Vereine sind dann Mitglied beim Deutschen Fotorat und der Fotorat ist dann wieder, also ist dann quasi so, wie nennt sich das, so eine Konzentration, Dachverband. Der verschiedenen Kultur- und Fotoorganisationen. Und abgesehen jetzt von dem Deutschen Fotorat, was für andere konkrete Projekte und Initiativen habt ihr gerade, wo eure meiste Arbeit drin steckt?
Ja, ich glaube, viel Arbeit steckt im Moment in der ganzen Thematik künstliche Intelligenz. Mhm. Da haben wir selber eine Stellungnahme entwickelt. Es gibt auch eine Stellungnahme vom Fotorat. Die Arbeit wird da, was die Kreativverbände betrifft, bei der Initiative Urheberrecht so ein bisschen gebündelt. In der Initiative Urheberrecht sind ganz viele Verbände, die Urheber vertreten drin. Das heißt, da sind zum Beispiel, muss ich erstmal selber, also Textkollegen zum Beispiel sind da drin und Konzertmusiker und Synchronsprecher und es gibt eine ganze Vielzahl von Kreativberufen, die irgendwie mit Urheberrechten zu tun haben.
Illustratoren,
genau, richtig.
Designerinnen.
Ja, genau, richtig, ja. Also das ist ein ganz breites Spektrum. Da haben wir aber auch unsere Stimme und bringen uns da mit ein. Und das wird ähnlich wie halt auch beim Kulturrat dann wieder alles gebündelt. Und da werden dann zu der KI-Thematik auch Stellungnahmen entwickelt, die das alles abgreifen, nicht nur Fotografie. Und da wird das dann gebündelt vorgetragen beim Europäischen Parlament, bei den zuständigen Abgeordneten.
Und was sind da so kurz zusammengefasst eure Hauptforderungen oder Anliegen?
Also unsere Hauptforderungen, wir können jetzt natürlich nicht fordern, also muss noch mal ein bisschen zurückgreifen, KI bedroht natürlich alle Kreativberufe. Mhm. So, wir werden uns nicht mit der Forderung durchsetzen können, dass wir KI gerne verboten hätten, obwohl das einige vielleicht ganz gut fänden, wobei man auch sagen muss, wir benutzen natürlich auch KI. Also es gibt kaum noch eine aktuelle Kamera, die nicht irgendwie KI einsetzt. Worum es uns im Schwerpunkt eigentlich geht, ist die KI-generierten Werke im Gegensatz zu authentischen Fotografien dann auch zu kennzeichnen.
Ja, da habt ihr so eine Art Ampelsystem, sage ich mal, vorgeschlagen, ne? Also nur mit Buchstaben, glaube ich.
Wir haben jetzt erstmal ein sehr einfaches Schema vorgeschlagen. Da geht es darum, Fotografien und Bilder zu kennzeichnen, einmal als authentische Fotografie. Das heißt, das wäre das, was man im Nachrichtenbusiness macht. Da wird dann auch nichts dran rumgeschnuppelt oder irgendwie manipuliert. Dann gibt es die manipulierten Fotografien, die wir aus der Werbung alle kennen. Und es gibt halt generierte Bilder. Das ist dann durch künstliche Intelligenz entstanden, das Bildmaterial. Ja.
Der Vorteil, wenn ich das ergänzen darf, das mit diesem A, M und G, ist auch, dass wir uns angeguckt haben, dass diese Begriffe sich in sehr, sehr viele Sprachen übersetzen lässt. Also wir haben bei fast 30 Sprachen aufgehört zu zählen, weil es geht ja dabei nicht darum, nur etwas für Deutschland zu erreichen, sondern das muss ja international funktionieren. Also im besten Fall auch nicht nur europaweit, sondern weltweit. Ja. Und deshalb haben wir eben auch geschaut, dass wir jetzt nicht irgendein Symbol nehmen, sondern dass wir etwas nehmen, was sich in ganz viele verschiedene Sprachen eben auch übersetzen und erkennen lässt.
Mhm. Und wie ist dein Gefühl? Ist das Feedback von der Politik? Also rennt ihr da offene Türen ein oder ist da Unverständnis? Oder
nee, tatsächlich sind natürlich, also auch Politiker sind natürlich betroffen von Fake-Bildern, Fake-News, und zwar sehr stark. Die Debatte ist da ja schon ein bisschen früher gestartet, als es jetzt dieses KI-Thema. Und es gibt sehr wohl die Forderung, authentische Bilder zu kennzeichnen, als auch natürlich die Forderung, generierte Bilder zu kennzeichnen.
Okay. Und ich glaube, Julia war das oder einer von euch dreien hatte auf jeden Fall erwähnt, dass sich dieser Anteil der Bildjournalisten verändert hat. Das in eine größere Frage eingebettet. Wie hat sich aus eurer Sicht die Fotografie oder die professionelle Fotografie in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewandelt?
Also ich kann das ein bisschen an mir selber als Beispiel sozusagen aufzeigen. Ich habe angefangen mit Nachrichtenfotografie. Ich habe lange für den Spiegel gearbeitet, danach für die Financial Times Deutschland. Das war wirklich klassische Nachrichtenfotografie.
Dann als Freier oder als auch angestellt?
Beim Spiegel war ich als Festfreier. Das heißt, man hat einen Vertrag, aber ist nicht angestellt. Bei der FDD hatte ich keinen Vertrag, war aber sozusagen ein fester Partner für die Berliner Geschichten. Ich habe etliche Kunden gehabt, für die habe ich freigearbeitet, mache ich heute auch immer noch mal für Tageszeitungen oder so, dass ich Interviews fotografiere. Es ist aber klar, dass das Businessmodell quasi nicht mehr so gut funktioniert wie damals. Es gibt eine ganze Menge Agenturen, die ihr Material sehr billig auf den Markt geben, in so Flatrate-Geschichten, und das betrifft jetzt halt nicht nur die Nachrichtenagenturen, die ja immer eigentlich eine Flatrate hatten, sondern halt auch klassische Bildagenturen, die halt paketeweise Bilder abliefern. Und da ist dann das Honorar für den Fotografen am Ende für den einzelnen Abdruck eigentlich sehr kümmerlich. Also früher hat ein mittelgroßes Bild im Handelsblatt, glaube ich, so 70 Euro gebracht. So, wenn man das selber dem Handelsblatt verkauft, dann kriegt man halt 70 Euro, auch heute noch 70, 75, vielleicht 80 Euro oder sowas, irgendwas an dem Dreh. Wenn dann eine Agentur zwischengeschaltet ist, dann nimmt die sich schon mal die Hälfte oder 60%. Es kann aber auch sein, dass das in so einem Kettenmodell über mehrere Agenturen läuft. Dann sind es halt am Ende immer nur noch die Hälfte der Hälfte der Hälfte. Und wenn das dann über so ein Paketding geht, dann lässt sich natürlich der einzelne Abdruck gar nicht mehr zurückverrechnen, sondern dann gibt es irgendeinen Pauschalbetrag und der muss natürlich noch geringer sein als alle anderen Beträge, die wir jetzt haben. Insofern ist dieses ganze Modell Nachrichtenfotografie ein bisschen schwierig geworden. Das funktioniert noch für die Festangestellten bei den Nachrichtenagenturen. Selbst die Freien, die für die Nachrichtenagenturen arbeiten, werden sehr schlecht bezahlt. Heißt für mich, dass ich heute sehr viel mehr in dem Corporate-Bereich unterwegs bin. Ich bin meinem Milieu sozusagen treu geblieben. Ich bin immer noch in Berlin-Mitte unterwegs, aber halt nicht mehr für den Spiegel, sondern halt für Verbände, für den Bundestag, für andere Institutionen, für Stiftungen zum Beispiel.
Aber wäre das ein Weg, den quasi, also es können ja nicht alle Fotografen in den Corporate-Bereich gehen, ne?
Ich wollte gerne dazu noch mal ergänzend sagen, Marco hat das jetzt sehr schön an seinem Beispiel mal dargestellt, aber was, also ich glaube, so ein bisschen genereller, wenn man drauf guckt und auch auf unsere Mitglieder schaut, ist es so, was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass das in den vergangenen Jahren noch so war, dass Kolleginnen und Kollegen eine bestimmte Sparte hatten. Also zum Beispiel Reisefotografie oder News oder hatten so 2, 3 große Kunden und für die haben sie gearbeitet. Und das hat sich ganz stark verändert, weil durch das Verlags- oder Magazinsterben, kann man sagen, also die Printkrise, da sind unglaublich für viele Geschäftsmodelle weggebrochen. Und das hat sich in den vergangenen, also mindestens 10, 15 Jahren dahingehend verändert, dass Kolleginnen und Kollegen sich sehr viel breiter aufstellen und nicht so sehr auf eine Säule in ihrem Geschäftsmodell verlassen, sondern dann eben, also du bist ja auch ein gutes Beispiel übrigens, ich habe ja gestern deinen Vortrag gelauscht, verschiedene Standbeine haben. Und dann, natürlich können nicht alle in den Corporate-Bereich, aber jede und jeder hat ja durchaus Ideen oder kann die entwickeln, womit sie in ihrem Interessen oder auch Vermögen, also Skillbereich, auch noch arbeiten kann. Und das hat sich stark verändert, das beobachte ich schon länger.
Und wenn man das in die Zukunft ein bisschen weiterdenkt, wo seht ihr die neuen Trends als Hoffnungsträger für die Fotografie? Also wo es Sinn machen könnte für die Fotografen, sich darauf zu konzentrieren oder Einnahmen daraus zu generieren?
Also wir werden eine ziemliche Disruption haben, was die Folgen von künstlicher Intelligenz betrifft. Ich bin da, glaube ich, eher ein Pessimist und sage, alles, was künstliche Intelligenz an Bildern erzeugen kann, wird kein Kunde mehr fotografieren lassen. Was man künstlich nicht erzeugen kann, ist das, was dokumentarisch ist. Ich habe die letzten Tage gerade einen Kongress des Hausärzteverbandes fotografiert. Das kann keine KI machen, weil da soll ja gezeigt werden, was wirklich passiert ist und nicht, was hätte passieren können oder vielleicht eine idealisierte Form oder so. Insofern glaube ich, dass die Geschäftsmodelle tatsächlich dahin gehen müssen, wo wirklich diese Dokumentation, diese authentischen Fotografien gefordert sind. Das kann auch Hochzeitsfotografie sein zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass Hochzeitsfotografie eine Fotografie sein soll von etwas, was wirklich passiert ist, einschließlich irgendwelcher kleinen Pannen oder dass die Haare vielleicht mal irgendwo nicht so ganz sitzen oder so. Natürlich kann man nebenher dann vielleicht auch noch das Hochzeitspaar auf dem Mond irgendwie per KI generieren. Aber da gibt es schon eine ganze Menge Bereiche, wo das absolut gefordert ist, authentisch zu sein.
Also das ist jetzt keine vorformulierte Frage von mir, aber nur gerade durch das Zuhören kam mir das in den Sinn. Das sind ja eigentlich zwei widersprüchliche oder in die entgegengesetzte Richtung gehende Entwicklung. Also zum einen, dass Printsterben, die redaktionellen Fotografen, die immer weniger bezahlt werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die Zunahme der Relevanz der authentischen Fotografie, wozu natürlich Nachrichtenfotos und Editorial und so gehört, weil die KI eben im kommerziellen Bereich besser wildern kann als in dem Bereich, wo halt Authentizität, ich hasse dieses Wort, gebraucht wird. Ne?
Ja, okay, also man wird vielleicht mehr darauf achten, oder es ist meine Hoffnung, dass man in Zukunft mehr darauf achtet, ob die Fotografie wirklich authentisch entstanden ist. Oder ob sie per KI als Bild generiert wurde. Das heißt ja aber nicht, dass wir mehr Fotografen brauchen, die diese Bilder machen. Sondern dafür brauchen wir ja Leute, die das dann auch bezahlen. Und die sehe ich halt nicht so richtig. Also wie gesagt, eher weniger Verlage, nicht mehr Nachrichtenagenturen.
Ich bin ja eher die Optimistin.
Ja, irgendjemand muss auch optimistisch sein.
Also, dass wir ein Printsterben haben, heißt ja nicht, dass es keinen Markt mehr gibt für Fotografie oder auch für authentische Fotografie. Also das ist ja heute noch wichtiger denn je oder vielleicht auch auf jeden Fall nicht weniger wichtig, dass wir glaubhaft über das Weltgeschehen berichten. Und es ist vielleicht auch deshalb heute noch wichtiger, weil wir in einer Krise sind, was die Glaubwürdigkeit der Medien angeht und damit in einer, also wirklich, das sehen wir auch, wenn wir uns die europäische Politik anschauen, wie sich das entwickelt, immer zu mehr Populismus und Nationalismus, dass das heute noch wichtiger ist, dass die Glaubwürdigkeit der Medien wiederhergestellt wird oder gestärkt wird, weil wir sonst einen demokratischen Konsens in Gefahr bringen. Und wenn es keine Printmedien oder weniger Printmedien gibt, es gibt aber jede Menge Online-Plattformen, die berichten über das Weltgeschehen und das muss glaubwürdig sein und wieder glaubwürdiger werden. Und natürlich muss das bezahlt werden, das ist keine Frage, das stellt aber ja auch niemand in Frage. Ja. Unsere Aufgabe als Berufsverband ist, für faire Honorare zu kämpfen, ob das nun für Printmedien ist oder für Online-Magazine oder andere Plattformen.
Es gibt ja zum Beispiel vom BVPA, also dem Bundesverband der professionellen Bildanbieter, die machen ja regelmäßig mit dieser MFM-Honorartabelle so die Honorarentwicklung ein bisschen Transparenz. Habt ihr auch Mechanismen oder sowas, womit ihr die Marktentwicklung, also nicht nur gefühlt, sondern auch ein bisschen mit Daten unterfüttert, verfolgen könnt?
Ja, wir sind, also eine unserer Vorständinnen ist auch in diesem Gremium vertreten. Und wir machen zum Beispiel auch Erhebungen unter unseren Mitgliedern, wie da die Preisentwicklung ist und verhandeln ja auch konkret mit großen Verlagen, wenn es um die Honorargestaltung geht oder wie in den jüngsten Fällen, wie in den jüngsten Fällen eben darum, dass durch Rahmenverträge immer mehr Nutzungsrechte abgetreten werden, also an die Bildverwerter, ohne dass das extra honoriert wird. Das ist eigentlich die Verhandlungen, die wir in den letzten Jahren verstärkt führen.
Da hast du ein gutes Stichwort geliefert. Da gab es ja, es ist schon jetzt, ich glaube, 14 Jahre her, aber ihr hattet mal gegen den Bauer Verlag, das ist ja einer der größten Verlage Deutschlands, geschafft, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Könnt ihr da ein bisschen über die Hintergründe erzählen?
Also wir haben uns eigentlich mit allen schon mal irgendwie angelegt, glaube ich. Ich habe den Bauer Verlag habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Zettel. Ich kann mich gut an eine Auseinandersetzung mit dem Jahreszeitenverlag erinnern, mit Handelsblatt, mit Springer. Gut ausgekommen sind wir immer mit dem Spiegel und mit dem Stern.
Ich glaube, beim Bauerverlag, ich glaube, es ging um neue Rahmenverträge, wo irgendwelche Nutzungsrechte oder sehr weitreichende Rechte eingefordert wurden, die Fotografen halt nicht in diesem Umfang abgeben wollten oder sollten.
Ja, und zusätzlich ging es auch darum, dass diese weitreichenden Rechteeinräumungen gar nicht gesetzlich zulässig gewesen wären, aber es trotzdem einfach mal so dort reinformuliert wurde.
Okay, und dann habt ihr als Berufsverband gesagt, okay, stopp, da müssen wir jetzt mal
eine Klage anstreben. Mhm. Genau. Okay. Das sind auch Dinge, die wir als Verband tun, wenn wir den Eindruck haben, dass das dazu führen kann, dass das Gesetz, dass der Prozess, sofern wir ihn gewinnen, Gesetzgebung zum Positiven verändern kann und damit Urheberrechte schützt, dann klagen wir eben auch als Verband.
Okay. Und die meisten Sachen, über die wir bisher geredet haben, das waren ja eher so für den einzelnen Fotografen abstrakte Sachen, ne? Also die so eher die Rahmenbedingungen verändern. Aber habt ihr für die einzelnen Fotografen auch konkretere Angebote für die tägliche Arbeit?
Mhm. Haben wir. Also wir bieten zum Beispiel, wir haben einen Mitgliederbereich auf unserer Homepage und da gibt es ein Glossar zu allem Wissenswerten, was du brauchst, wenn du als selbstständige Fotografin arbeitest. Also das geht von steuerlichen Fragen bis hin zur Altersversorgung, Urheberrecht. Die Elternbroschüre, das stimmt, die haben wir jetzt vor kurzem in Kooperation mit dem Female Photo Club herausgegeben für werdende Eltern, die selbstständige Fotografinnen sind, was es da alles zu beachten gibt, wie sie sich vorbereiten können, ökonomisch auch vorbereiten können. Und das ist also sehr, sehr umfassend und hilft, denke ich, auch was Datenschutz angeht. Wie muss so eine Webpage aussehen? Was sind Plattformlizenzen? Warum soll ich den Vertrag bei der VG Bildkunst unterschreiben für mögliche Opt-outs? Was heißt das überhaupt? Und so weiter. Also das ist eine sehr umfassende Informationsbank, die wir da unseren Mitgliedern bieten. Außerdem ist die Geschäftsstelle an 5 Tagen in der Woche ansprechbar für unsere Mitglieder. Wenn die Fragen jeglicher Art haben, ich weiß nicht, wie ich kalkulieren soll, ich habe hier ein Angebot bekommen, was schreibe ich denn da rein, das hatte ich noch nie so einen Fall, oder meine Fotos werden hier unrechtmäßig genutzt, wie verhalte ich mich, oder mein Kunde zahlt nicht, oder also quasi alles Mögliche, was dir so im Alltag passieren kann.
Okay. Und ihr sitzt ja als Geschäftsstelle in Hamburg, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Bereich Süddeutschland bei euch Mitglied ist, habt ihr da so verschiedene Regionalbüros oder Regionaltreffen? Wie ist das organisiert?
Also die Geschäftsstelle ist für alle Mitglieder da, aber wir haben Regionalgruppen, die bundesweit agieren. Und die sozusagen sich vor Ort treffen und dort von der Kulturarbeit über alle Lebensfragen miteinander diskutieren. Also das kann sein, dass eine Ausstellung gemeinsam auf die Beine gestellt wird, wie jetzt zum Beispiel aktuell von der Hamburger Regionalgruppe eine Gruppenausstellung zum Thema vom Wasser oder in Hannover wird ein, oder Berlin war es kürzlich erst, werden Symposien zum Thema KI und Fotografie organisiert. Also so ist jede Regionalgruppe, schaut, was brauchen unsere Mitglieder hier vor Ort, was können wir machen. Es finden Honorarspiele statt, das ist auch ein tolles Format. Da werden fiktive Jobs sozusagen vergeben und die Mitglieder kalkulieren das und dann wird darüber gesprochen, warum, wie habe ich kalkuliert, wie hoch, wie bin ich mit den Nutzungsrechten umgegangen, wie bin ich mit Nebenkosten umgegangen.
Ach so, das ist ein Post, dann, den hatte ich gar nicht im Hinterkopf.
Genau.
Oder du genau. bist dir dazu günstig, ja. da kannst du mit den Argumenten mehr verlangen und sowas.
Genau, und das wird dann zum Teil auch anonymisiert gemacht, damit man... Ne, sonst, damit man nicht gefragt wird, warum bist du so teuer oder warum bist du so günstig, yeah. bist du verrückt. Aber das ist ein ganz tolles Format, was von unseren Mitgliedern sehr geschätzt wird. Mhm. Also das hat sich auch eine Regionalgruppe ausgedacht und das wird dann eben auch so weitergegeben.
Mhm. Und im
Also das lebt schon auch sehr viel vom Austausch der Mitglieder untereinander. Da gibt's ja technische Möglichkeiten, dass die sich, wir haben so eine E-Mail-Liste, da kann jeder irgendwie seine Fragen auch reinwerfen und da wird ganz viel auch schon ohne die Geschäftsstelle innerhalb der Mitglieder irgendwie geklärt, auch verrückte technische Fragen. Ich selber hatte schon wirklich, weiß gar nicht mehr, was das konkret war, aber wirklich abgefahrene technische Fragen, wo es aber bei 2100 Mitgliedern immer eigentlich jemanden gibt, der sagt, ja, das hat die auch schon mal, da machst du einfach dit und dit und dann läuft das. Das ist toll, das funktioniert auch wirklich schnell, weil klar, Fotografen sitzen heute viel vorm Rechner und dann ploppt das auf und wer die Antwort weiß, der hämmert die da sofort rein und dann kann es sein, dass man das riesige Problem nach 5 Minuten schon easy gelöst hat.
Ja, und das ist ja vor allem auch wahnsinnig hilfreich. Also ich hatte das mal, dass mir auf dem Job nicht nur eine Kamera kaputt gegangen ist, sondern die ganze Tasche runtergefallen ist. Und über diese Liste hatte ich in einer Stunde durch Mitglieder, die in der Nähe waren, hatte ich meine Ersatzkamera. Manchmal sind ja die Rentmöglichkeiten auch ein bisschen weiter weg. Mhm. Also solche Geschichten. Ne? Oder ich habe spontan einen Job, wo ich am nächsten Tag einen Assistenten brauche. Auch das, da hilft man sich gegenseitig und das ist ein sehr schönes Miteinander und ein großer Vorteil, wenn man eine Liste hat mit so vielen Menschen, die sich gemeinsam helfen.
Und im Bereich der Jungfotografen oder der Nachwuchsförderung, was habt ihr da für Möglichkeiten?
Na, also zum einen ist es so, dass wir für Studierende einen sehr vergünstigten Mitgliederbeitrag leisten. Und wir haben über unsere Foundation zum Beispiel auch die Hamburg Portfolio Review, die wir anbieten. Das ist eine internationale Review, die sozusagen weltumspannend sehr renommierte Reviewerinnen einlädt, Portfolios aufstrebender Geschichtenerzählerinnen anzuschauen und ihnen Möglichkeiten zur Veröffentlichung zu geben, sei es im Editorial-Bereich oder auf Festivals oder in Büchern oder Ausstellungen. Also da, genau das. Und wir besuchen auch Hochschulen, halten dort Vorträge, worauf sie achten müssen, wenn sie sich selbstständig machen. Natürlich durchaus auch mit dem Wunsch, sie für uns gewinnen zu können. Also da haben wir auch eine aufklärerische Mission als Verband. Mhm.
Du hast den Mitgliederbeitrag erwähnt. Ist das regulär ein fester Betrag pro Monat und Jahr oder abhängig vom Einkommen oder wie wird das berechnet?
Das ist tatsächlich ein fester Beitrag. Der ist für Studierende sehr stark reduziert und für Mitglieder, die nicht mehr aktiv sind. Mhm. Aber ansonsten haben wir da keine Staffelung, weil das auch ganz schwierig ist, das zu prüfen. Also daher wären wir so stark mit der Prüfung der Einkommen beschäftigt, dass wir uns nicht mehr um unsere Mitglieder kümmern könnten. Deshalb haben wir gesagt, das ist, ich weiß gar nicht, wo da jetzt monatlich ab Januar bei 30 Euro im Monat, glaube ich, ne? Für voll, also...
Ja, der Jahresbeitrag sind 310 Euro, glaube ich, ne? Einschließlich Rechtsschutz?
Einschließlich Rechtsschutz, genau. Da ist eine Rechtsschutzversicherung mit drin, die auch sehr wichtig und wertvoll ist. Und
also so eine Berufsrechtsschutz? Oder?
Genau, eine berufliche Rechtsschutzversicherung. Und wir bieten auch vergünstigt Kameraversicherungen an. über einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, und eine Berufshaftpflicht. Also das ist freiwillig, ne? Aber das wird auch sehr gerne in Anspruch genommen, weil das dadurch, dass wir so viele Mitglieder haben, da eben sehr gute Konditionen haben.
Und du hattest am Anfang oder einer von euch den Presseausweis erwähnt. Und ich erinnere mich noch früher, als ich in den Fotozeitschriften immer geblättert habe, da gab es dann ja so Anzeigen vom, hießen die DPV und sowas, die auch mit Presseausweisen geworben haben. Was ist der Unterschied zwischen eurem Presseausweis und so anderen dubiosen Presseausweisen?
Also Freelance ist, glaube ich, sogar der einzige Berufsverband in Deutschland, der, also wir dürfen den bundeseinheitlichen Presseausweis herausgeben, und das ist eben der Presseausweis, der auch Gültigkeit hat. Also das gab, glaube ich, mal ein ziemliches Kraut und also es ging, glaube ich, ziemlich durcheinander, dass alle anfingen, irgendwelche Presseausweise rauszugeben. Und da Presseaufsicht oder wie heißen die?
Marco, also, hilf mir mal. Ich habe das tatsächlich, war ja vor längerer Zeit auch schon mal im Vorstand und hatte das Thema da auch schon so ein bisschen am Haken. Jetzt habe ich es auch wieder am Haken. Also es gibt die Innenministerkonferenz. Das sind die Innenminister der Bundesländer. Die sind zuständig für das ganze Thema. Nun ist es aber so, dass natürlich eine Innenministerkonferenz oder eine staatliche Stelle keinen Presseausweis ausgeben möchte. Weil das würde ja bedeuten, dass die natürlich selektieren können, wer kriegt jetzt diesen Ausweis und wer kriegt ihn nicht.
Das würde die Trennung von Presse und Staat so ein bisschen aufheben.
Ne? Exakt, genau. Mhm. Deshalb kommt das in einer Demokratie nicht so richtig in Frage. Also braucht man eine andere Institution, die das ausgibt. So, das hat natürlich zur Folge, dass eigentlich jeder, also ich kann mir auch irgendwie einen Streifen Klopapier nehmen und einen Presseausweis aufschreiben. Die Frage ist halt, wer anerkennt das dann? Also jeder kann einen Presseausweis machen oder ausgeben, oder haben wir ja vielleicht auch, als wir mal die Schülerzeitung gemacht haben, haben wir uns vielleicht so ein Ding auch aus Pappe irgendwie geschnipselt und dann stand da drauf Gymnasium so und so und dann war das halt der Presseausweis. Aber wichtig ist, dass das Ding anerkannt wird, und es gibt halt einen Ausweis, der wird bundeseinheitlicher Presseausweis genannt, und der hat den Segen sozusagen der Ministerkonferenz.
Also das ist dann quasi, wenn man gegenüber Behörden oder Verbänden oder sowas eine Anfrage stellt.
Das ist der offiziell anerkannt werden soll.
Okay. Und wir hatten auch über das Thema KI schon gesprochen, ne? Und habt ihr da schon Rückmeldungen, wie das Thema KI auch die konkrete Arbeit eurer Mitglieder verändert, beeinflusst?
Ja, auf natürlich vielfältigste Art und Weise und eigentlich auch in jede Richtung. Also natürlich nutzen wir KI auch selber. In der Kamera ist zweifellos KI drin. Freistellwerkzeuge zum Beispiel sind natürlich irgendwie KI gelernt, angelernt. So, wir müssen uns jetzt halt Gedanken darüber machen, wie weit dürfen wir gehen und wo ist das halt dann ein KI-generiertes Bild und wo hört es auf, ein authentisches Foto zu sein. So, da müssen wir uns als Berufsverband halt auch mal Gedanken machen, wie können wir das definieren. Du hast das vorhin schon gesagt, wir sind mit dieser authentisch manipulierte und generiert Geschichte rausgegangen. Das betrifft natürlich in erster Linie die Nachrichtenfotografie oder dokumentatorische Fotografie. Die Leute, die Corporate machen, sagen natürlich, naja, das ist aber eigentlich ganz normal, dass ich, wenn ich Porträtfotos mache, dass ich da vielleicht irgendwie die Fältchen so ein bisschen wegmache oder so. Geht halt dann so ein bisschen in Richtung Werbung. So, wie definiert man jetzt die Grenzen? Wo kann man das durchsetzen, dass das wirklich gekennzeichnet wird? Das sind alles interessante Fragen, die werden auch sehr kontrovers diskutiert, weil auch nicht jeder Kollege sagt, ich möchte an mein Bild ranschreiben, dass es manipuliert ist, obwohl das tatsächlich dieses M in eckigen Klammern ist nicht ganz neu. Das haben wir irgendwann, ich glaube 1997 wurde das etabliert, auch für den journalistischen Bereich. Das sieht man tatsächlich auch ab und zu. Ich habe das neulich gesehen bei einer Kachel, also so einer kleinen Werbung für Social-Media-Plattformen von Greenpeace. Die hatten da auch so ein M in Brackets.
Ich kenne das aus der Süddeutschen Zeitung, ist das manchmal auf dem...
Ja, genau. Also das ist durchaus etabliert. Das gibt es jetzt nicht überall. Und in der Werbung wird man das natürlich auch nicht finden, weil dann müsste man überall ein M dran setzen. Aber das war für uns ja so ein bisschen der Steigbügel, um zu sagen, okay, dann kann man vielleicht, wenn man ein M in eckigen Klammern hat, dann kann man vielleicht auch ein G in eckigen Klammern für generierte Bilder und ein A für authentische Fotografie machen.
Und ein anderes Thema ist noch diese Plattformlizenzen. Da, wer hat da von euch den besten Überblick?
Ja, alle zeigen auf mich. Was ist die konkrete Frage?
Genau, also wir fangen mal an, erstmal für die Zuhörer, die keine Ahnung davon haben, was sind Plattformlizenzen?
Wie erklärt man das jetzt kurz und bündig? Also im Grunde genommen...
Oder wir fangen vorher an, was ist eine Plattform und dann kann man zu den Lizenzen kommen.
Es geht, also Plattformen sind Social-Media-Plattformen, also sprich Facebook, Instagram und so weiter. So, das Problem, was wir da immer hatten, ist natürlich, dass urheberrechtlich geschützte Bilder da einfach verbreitet wurden.
Ja.
Und keiner war verantwortlich. Also die Plattformen haben immer gesagt so, ja, wir sind ja nur die Plattform. Also uns ist das vollkommen egal und wir wollen da auch keine Verantwortung darauf tragen, was jetzt auf unseren Plattformen veröffentlicht wird. So, die Leute, die wir einen Nutzer nennen und die da kleine Beiträge veröffentlichen, halt nicht immer nur mit eigenen Bildern, sondern halt auch mit anderer Leute Bilder. Von denen kann man leider nicht erwarten, dass sie das verstehen, dass sie jetzt da ein Bild, für das sie keine Nutzungsrechte haben, einfach irgendwo posten können.
Mhm.
So, und die Lösung, die, naja, einige finden die gut, ich finde sie nicht ganz so toll. Die Lösung ist halt zu sagen, okay, wir können das sowieso nicht kontrollieren, wir kriegen es ohnehin nicht in den Griff, also machen wir es so, die Urheberrechtehalter, also die Fotografinnen und Fotografen, die bekommen einen pauschalen Betrag und dafür bekommen die Plattformen diese Lizenz. So, vorher wurde klargemacht, die Plattformen sind doch verantwortlich, aber dafür gibt es halt diese Lizenz.
Aber bedeutet das quasi...
Vielleicht sollte man dazu nochmal erwähnen, dass das Ganze über die VG Bildkunst gesteuert wird und die VG Bildkunst schüttet ja auch Tantiemen aus an UrheberInnen für andere Nutzungen, zum Beispiel Fotokopien, Fotokopiervergütung oder auch wie oft ist das, sind die Bilder auf anderen Webpages erschienen, also Online-Nutzung, Fotokopiervergütung und so weiter. Und das wird auch pauschal ausgeschüttet. Deshalb ist man dann eben bei den Plattformlizenzen auch zu dieser Methode dann übergegangen, weil sich das ansonsten kaum, da gehen die Meinungen auseinander, aber das ist schwierig, das
Es gibt,
nachzuweisen.
Es gibt zwei Punkte sozusagen. Das eine ist halt, dass diese Nutzungen irgendwie bezahlt werden. Und die andere Frage ist aber, und das finde ich schon sehr wichtig, ist die Kontrolle über unsere Werke. So, mit dieser Plattformlizenz, da geht es halt nicht nur um Privatpersonen, sondern es geht um nicht kommerzielle Nutzer, heißt das. Und nicht kommerziell ist zum Beispiel auch eine Partei. Oder eine Institution wie zum Beispiel ein Ministerium ist auch kein kommerzieller, also kommerziell im reinen Sinne sind eigentlich Firmen. So, das heißt, ich habe da eine ganze Menge lizenziert, was ich vielleicht gar nicht lizenzieren möchte. Ich möchte nicht, dass die AfD meine Bilder benutzt.
Und was, also, ändert die Plattformlizenz das jetzt? Also musst du das denn jetzt zulassen oder hast du da trotzdem noch quasi eine Art Vetorecht?
Naja, ich kann diese Lizenz sozusagen verweigern, also das ist so ein Opt-out.
Mhm.
Die Frage ist, wie das praktisch funktionieren soll, weil der Nutzer weiß ja nicht, dass ich meine Bilder daraus optioniert habe, dass ich diesen Teil des Vertrages mit der VG Bildkunst ausgenommen habe, also das kann man machen, ne? Man kann sagen, ich möchte daran nicht teilnehmen, aber das Problem ist halt, niemand weiß es. Man kann, also das ist alles noch so ein bisschen im Fluss und keiner weiß so richtig, glaube ich, wie es funktionieren soll. Man muss dann halt eigentlich auf die Plattformen zugehen und sagen, hier, das sind meine 50.000 Bilder, die hier irgendwie rumschwirren. Und ich hätte gerne, dass ihr, wenn das jemand hochladen möchte, dass ihr dann Bescheid sagt, dass er das eigentlich nicht darf. Da gibt es dann noch wieder Ausnahmeregelungen und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen ein sehr anstrengendes Thema.
Und das wäre dann auch nur quasi der Opt-out generell möglich? Oder könnte man auch sagen, also hier Parteien meinetwegen nicht, aber Privatpersonen ja?
Man könnte einzelne Bilder rausoptionieren, also auch über die VG Bildkunst. Mhm. Man kann aber nicht einzelne Kunden sozusagen rausoptionieren. Da gibt es dann auch wieder so einen Hinterausgang, wo man dann sagen kann, dass man da als Urheber übermäßig geschädigt wird sozusagen, weil die dann im Kontext irgendwie laufen. Das läuft aber dann am Ende darauf hinaus, dass man vor Gericht gehen muss.
Ja. Und mit der Abrechnung stelle ich mir es ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig bis de facto fast unmöglich vor, die konkrete Menge der Bilder abzurechnen, die jeder Fotograf, also bei der Kopiervergütung ist es ja vermutlich ähnlich, da wird ja gesagt, du hast so und so viel Umsatz, im Vergleich zu den anderen sind das so viel Prozent, also gehen wir davon aus, dass du genauso häufig geklaut wirst. Aber also es ist quasi eine Schätzung, muss man dann einfach sagen. Ne? Okay. Also im Grunde profitieren von der Plattformlizenz die Fotografen, die generell auch die meisten Umsätze durch Aufträge oder was auch immer.
Ja, es gibt schon unterschiedliche Sparten sozusagen. Also wenn jemand als Fotograf für eine Nachrichtenagentur unterwegs ist, dann ist natürlich klar, dass der viel mehr Bilder draußen hat, nenne ich das jetzt mal, die potenziell auch für die Kopiervergütung irgendwie in Frage kommen. Natürlich wird, wenn jemand viele Bilder in Tageszeitungen hat, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass diese Bilder auch irgendwo kopiert werden. So, die bekommen dann schon andere Anteile, aber das wird wahrscheinlich nie absolut gerecht funktionieren, es sei denn, der Aufwand ist so hoch, das zu melden. Also wir hatten ja eine Zeit lang das auch so, dass die Meldungen für Bilder auf Webseiten, also nicht auf der eigenen, sondern auf fremden Webseiten, dass die quasi einzeln irgendwie gemacht werden mussten. Ich habe das dann einmal gemacht und bin quasi über die Google-Suche habe ich einfach nach meinen Bildern gesucht. Also nach meinem Namen in Bildern. So, das ist eine absurde Arbeit. Ist ja klar.
Und ist auch schon wieder abgeschafft worden, wenn ich mich
erinnere. Ja, es ist jetzt wieder pauschal, weil ich dann nach dem zweiten Mal auch gesagt habe, das mache ich nicht. Also da verliere ich dann vielleicht Geld, aber ich habe mehr Aufwand, diese Daten zusammenzutragen, wo jetzt irgendwo im Internet meine Bilder gelaufen sind, als das Geld, was ich dann nachher habe.
Das stimmt, aber das war auch ganz interessant, mal zu gucken, von wem die Bilder überhaupt überall genutzt werden.
Ja, aber es ist halt der bürokratische Aufwand schon in keinem Verhältnis zum Ertrag nachher. So, das bringt es natürlich auch nicht.
Ja, und es gibt ja nicht nur Freelance als Berufsverband oder als Fotografieverband, aber wenn ihr jetzt also quasi rein subjektiv einen Fotografen sagen müsstet, warum Freelance der geeignetere Verband oder der geeignetere Verein im Vergleich zu anderen ist, was würdet ihr sagen?
Naja, man kann noch mal so ein bisschen zurückgreifen auf die Gründe, damals das zu gründen. Oder ich kann auch mich selber als Beispiel nehmen. Ich war anfänglich beim D&V.
Das ist der Deutsche Journalistenverband.
Richtig, genau. Die haben ja auch Fotografen, also journalistische Fotografen dann natürlich nur. Ich fand aber tatsächlich, darf man ja vielleicht hier auch mal ein kleines bisschen kritisieren, dass wir da als Selbstständige und Freie nicht so gut bedient wurden. Also da wird natürlich sehr stark darauf geachtet, wie Tarifverträge sind und so weiter und so fort. Aber ich hatte immer so den Eindruck, also die Rechtsberatung zum Beispiel war da natürlich auch gut. Und das ist ja auch ein dickes Schiff. Also die haben natürlich auch viele Mitglieder oder auch, man kann ja auch bei Verdi sein zum Beispiel. Da hat man natürlich den Vorteil, dass das ein sehr großer Laden ist. Aber das Individuelle, das kommt dann vielleicht doch mal ein bisschen zu kurz. Und in den Gremien sitzen wir halt auch. Also ich sitze dann halt auch in der Initiative Urheberrecht mit den Kollegen vom DJV und vom Verdi. wenn die denn da sind. Das können wir also schon auch leisten. Aber die Frage ist halt, dass dann diese Leistung so zuzuspitzen auf den Selbstständigen, auf den freien Fotografen oder die freie Fotografin. Und das ist dann der Trumpf, ist die Nische sozusagen.
Also ich würde da auch nochmal ergänzen wollen, dass Freelance, glaube ich, also dass es ein großer Vorteil ist, dass wir so groß sind und auch so breit aufgestellt, was die Genre angeht. Also wir sind kein Berufsverband, der sagt, wir schließen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Werbefotografen oder künstlerisch arbeitende Fotografinnen aus, die auf dem Kunstmarkt sind. Das tun wir nicht. Und das ist einer unserer großen Vorteile. Und dass wir so ganz stark vertreten sind in quasi allen, das sagte ich ja eingangs, in allen wichtigen Gremien und Institutionen und da eben auch unseren Einfluss geltend machen können. Und da ist es immer gut, je mehr Menschen du bist, desto mehr, desto stärker bist du auch. Ne? Und ich würde auch sagen, generell wäre es sehr sinnvoll, wenn die Berufsverbände sich auf lange Sicht zusammentun und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Aber genau darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Deshalb gibt es ja eben den Dachverband der Fotografie in Deutschland, den Deutschen Fotorat. Und genau da arbeiten wir ja verbandsübergreifend miteinander an den Themen. Und das ist total toll zu sehen. Da muss man auch nochmal, glaube ich, über das Engagement von den ganzen Ehrenamtlichen sprechen. So, weil es ist nicht selbstverständlich, finde ich. Und es ist also nicht nur im Fotorat, sondern ja auch in den jeweiligen Verbänden, in den Vorständen. Da geben so viele Menschen ihr Wissen und ihre Zeit her, um eben gemeinsam was zu erreichen. Und das, glaube ich, ist toll, muss man auch mal sagen.
Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? An der Stelle dann mal ein Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, die Vereinsarbeit machen. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Dann mit dem Dank an die Ehrenamtlichen. Dann bedanke ich mich bei euch, Heike, Julia, Marco, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir danken für die Einladung.
Richtig.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.